Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, aus dem Nachrichtenstudio meldet sich Sofia Miklovic.
Nachrichten.
Georgischer Präsident auf Slowakei Besuch. Jahresbericht des Obersten Rechnungshofs. Drohnensturz unweit der slowakischen Grenze. Nach 9 Jahren stattet das georgische Staatsoberhaupt der Slowakei einen Besuch ab. Präsident Michail Kvavelašvili wird am Donnerstag vom slowakischen Präsidenten Peter Pellegrini empfangen. Hauptthema der Verhandlungen werden Fragen der EU-Mitgliedschaft Georgiens, die aktuelle geopolitische Situation weltweit sowie eine Vertiefung der gegenseitigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sein, vor allem in den Bereichen Energiewirtschaft und Innovationen. Michail Kvavelašvili, der seinen ersten Besuch in einem EU-Land seit seinem Amtsantritt 2024 absolviert, wird auch mit dem Parlamentspräsidenten Richard Raschi und Wirtschaftsministerin Denisa Sakova sprechen. Am Freiheitsdenkmal im Stadtteil Devin werden die Staatsoberhäupter einen Kranz niederlegen. In der Slowakei fehle eine strategische, auf Daten beruhende Führung. So komme es in der Staatsleitung zum Systemversagen, was eine Verschwendung von Millionen zur Folge habe. Dadurch wird die Slowakei zu einer digitalen Mülldeponie Europas voller nicht kompatibler und nicht vernetzter Daten und Datenbanken. Der Oberste Rechnungshof machte darauf in seinem dem Nationalrat vorgelegten Jahresbericht 2025 aufmerksam. Eine grundlegende Reform erfordere auch die staatliche und öffentliche Verwaltung. Die Anzahl der Angestellten im öffentlichen Sektor wuchs in den vergangenen 10 Jahren um mehr als 36.000 und die Ausgaben stiegen von 35 auf 67 Milliarden Euro. Zu mehr Effizienz in der Staatsverwaltung sollte die Digitalisierung beitragen. Die Mängel in der strategischen Führung der öffentlichen Politik, die geduldete Kultur der Verantwortungslosigkeit und der Straflosigkeit werden allmählich unhaltbar, steht im Jahresbericht des Rechnungshofs. Die slowakischen Streitkräfte haben von den Verbündeten eine Information hinsichtlich der Bewegung einer Drohne auf dem Gebiet der Ukraine unweit der Grenze zur Slowakei erhalten. Darüber informierte der Sprecher der slowakischen Streitkräfte Stefan Semanovic. Ein Drohnenabsturz wurde aus der ukrainischen Stadt Perečin gemeldet. Weil die Drohne die angegebene Linie nicht überschritt, wurden auf der slowakischen Seite keine Maßnahmen notwendig. Russische Einheiten griffen die Energieinfrastruktur in den Regionen Ivano-Frankivsk und Transkarpatien an. Diese Woche startete in der ostslowakischen Metropole Kaschau eine neue Flugverbindung zur italienischen Hauptstadt Rom. Die regelmäßigen Flüge zweimal pro Woche zum Flugplatz Fiumicino werden von Wizz Air betrieben. Die Fluglinie soll den Einwohnern der Ostslowakei eine angenehme und effiziente Verbindung mit einer der am meisten besuchten europäischen Städte ermöglichen. Dem Direktor des Flugplatzes in Kaschau, Thomas Dvorak, zufolge reagiere die neue Fluglinie auf die steigende Nachfrage der Reisenden nach einer Verbindung mit der italienischen Metropole. Die Nachrichten entstammen den Meldungen der Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Impfungen retten jedes Jahr Millionen Menschenleben. Auch im Erwachsenenalter sind sie von großer Bedeutung, wie etwa beim Schutz vor Grippe, Pneumokokkeninfektionen oder Gürtelrose. Darauf machte das Staatliche Institut für Arzneimittelkontrolle in den sozialen Netzwerken aufmerksam. Weil Impfungen mehreren Krankheiten bereits im Kindesalter vorbeugen kann, wie etwa Kinderlähmung oder Masern, ermöglichen sie es den Kindern, zu gesunden Erwachsenen heranzuwachsen. Niedrigere Impfquoten könnten zur Rückkehr mehrerer Krankheiten führen, denen man heutzutage durch Impfungen vorbeugen kann. Die geimpften Kinder schützen auch diejenigen Kinder, die sich aus Gesundheitsgründen nicht impfen lassen können. Für Kinder mit schwerwiegenden Autoimmunkrankheiten könnte der übliche Kontakt mit einem Virus ansonsten ein tödliches Risiko darstellen. Laut Informationen des Instituts für Arzneimittelkontrolle haben im Vorjahr weltweit rund 85% aller Kinder alle drei Dosen des Impfstoffes Diphtherie, Tetanus, Eukeuchhusten bekommen. Etwa gleich viele Kinder bekamen die erste Dosis des Impfstoffes gegen Masern. Etwa 14,5 Millionen Kinder erhielten 2025 keinen Impfstoff und sind so schwerwiegenden Krankheiten ausgesetzt. Den Experten zufolge sei eine Impfung auch im Erwachsenenalter von großer Bedeutung, weil die Abwehrkräfte immer mehr abnehmen. Daher stellen einige Krankheiten für ältere Menschen oder Menschen mit chronischen Erkrankungen ein erhöhtes Risiko dar. Die Impfung schütze nicht nur den Empfänger, sondern auch seine Umgebung. Auf diese Weise wird ein sicheres Umfeld für Kinder, Erwachsene und die am meisten gefährdeten Menschen geschaffen. Impfungen sind in der Slowakei ein wichtiger Bestandteil des Schutzes der öffentlichen Gesundheit. Aktuell werden Impfungen vom Gesundheitsamt gemäß dem gültigen Impfkalender geplant, organisiert, koordiniert und kontrolliert.
Und damit willkommen zum RSI-Magazin-Teil Die Slowakei hautnah am Gründonnerstag. Und der wird bei uns vielleicht auch ein bisschen grün, vor allem aber überaus kulinarisch. Denn ich habe einen Studiogast aus Deutschland, der hat karpatendeutsche Wurzeln und etliche Talente, darunter das Kochen und das Schreiben. Und er ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht ganz unbekannt. In der SDWR-Rundfunkpyramide Bratislava begrüßen Sie dazu am Mischpult Peter Rusniak und am Mikrofon Kai Zeisberg. Begegnungen. Norbert Rudolf Hecht, geboren 1972 in München, ist ein deutscher Autor, Lyriker, Kolumnist, Moderator, Rezitator, gelernter Restaurantfachmann und international erfahrener Food and Beverage Manager deutsch-slowakischer Herkunft. Er wurde als Sohn eines karpatendeutschen Vaters, also eines Zipser-Sachsen, und einer slowakischen Mutter, ebenfalls aus der Zips stammend, geboren. Seine Mutter, eine echte Grande Dame, leidenschaftliche Gastgeberin wie auch sehr gute Köchin und Intellektuelle, begann ihm das Kochen bereits im Alter von 3,5 Jahren beizubringen. Und von ihr wurde er auch zweisprachig erzogen. So steht es auf ihrer Webseite. Nach 2 Jahren wieder mal herzlich willkommen bei RSI, Herr Hecht.
Ja, schönen guten Tag, Herr Präsident. Freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Dankeschön.
Ja, die Mama hat Ihnen das Kochen beigebracht, hat ein großes Herz Ihnen beigebracht, die Liebe zu vielen, vielen Themen. Erzählen Sie doch mal etwas, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch nicht kennen, wissen, was hat's mit dem Karpatendeutschen auf sich?
Ja, die Karpatendeutschen sind eine Minderheit in der Slowakei schon seit über 800 Jahren. Die haben eine reiche Tradition und eine reiche Geschichte. Kamen auf Einladung der ungarischen Könige in die Slowakei, einmal in Pressburg selbst natürlich und Umland, dann das Hauerland in der Mittelslowakei und im Norden die Zips mit den Zipser-Sachsen. Meine karpatendeutsche Herkunft spiegelt sich hauptsächlich durch meinen Vater wieder als Zipser-Sachse, ne, und auch der Name Hecht. Seitdem mein Vater verstorben ist und dann später, als meine Mutter noch verstorben war, macht man sich wieder mehr und mehr Gedanken, wer bin ich, woher komme ich? Und gerade bei mir, zwei verschiedene Nationalitäten, deutsch-slowakisch, aber aus demselben Land, das war für mich so normal irgendwie, aber das wurde mir dann zum ersten Mal mit dem Tod beider Eltern bewusst. Und dann habe ich mir halt wieder gefragt, Mai, was war das mit der Großtante, mit dem Großvater, warum hat der Papa da so wenig gesprochen, warum hat er viel erzählt, als ich klein war? Und man macht sich halt mehr und mehr Gedanken und ja, und dann bin ich halt mehr und mehr auf meine Familie gestoßen, habe versucht, viel herauszubekommen. Was mir im Großen und Ganzen auch ganz gut gelungen ist, ist eigentlich eine Geschichte, die ich fast aus dem Nichts erforscht habe. Ja, also da alte Zeitungen wie die Karpatenpost waren da schon sehr hilfreich, auch die Archive. Dann meine Cousine, die ich vor ein paar Jahren zufällig eigentlich, muss man sagen, kennenlernte, die hat mir auch schon viel geholfen. Manchmal muss ich auch einen Genealogen mit richtig Geld einschalten. Und das zeigt halt meine Wurzeln, woher komme ich, wer bin ich. Wie ich zum Beispiel auch festgestellt habe, die Urgroßeltern, sprich die Eltern meiner Urgroßmutter, Das waren eigentlich Galiziendeutsche.
Mhm. Ja. So, jetzt sagten Sie, geboren in Deutschland, mhm, aber im Grunde mit zwei Eltern, die aus der Slowakei kommen. Haben Sie denn einen slowakischen Pass auch oder sind Sie deutscher Staatsbürger?
Also ich bin deutscher Staatsbürger, ich bin aber durch das slowakische Recht, weil meine Mutter die slowakische Staatsbürgerschaft, sprich damals noch die tschechoslowakische, nie abgegeben hat. Das war bei uns immer ein ganz großes Thema. Meine Mutter, ich habe dann auch mal gefragt, du bist schon so lange hier und Reisefreiheit. Und meine Mama, was heißt Reisefreiheit? Wenn ich wohin will, dann tue ich ein Visum beantragen. Ich habe dann auch meinen Vater mal gefragt, das war für den ganz wichtig, der hat gesagt, pass auf, Norbert, wir wissen nie, was in Deutschland passiert. Und wenn die alte Scheiße nochmal zurückkommt, dann lieber im Sozialismus, dann können wir da hingehen, dann sind wir auf beiden Seiten, wenn was sein sollte, abgesichert. Und für meine Mama war das einfach ganz normal, das, weil durch den Verlust der Heimat vom Vater, der wurde ja 1944 noch evakuiert, war das einfach ja ein Thema, das jetzt auf der einen Seite klar war und auch nicht besprochen werden musste. Und der Reisepass war, ich hatte beide durch Geburt, durch meine Mutter, durch das tschechoslowakische Gesetz von 68, musste mich dann aber entscheiden als Mann, damals durfte man noch nicht zwei Staatsbürgerschaften haben und wegen Militärdienst.
In Westdeutschland.
Genau, richtig, ja. Aha. Und mein Vater sagte dann zu mir, also wir hatten eine Kundschaft, das waren Donauschwaben, der Sohn hatte gerade die Bundeswehr hinter sich, will die Oma in Budapest besuchen, dann haben sie ihn an der Grenze gleich eingesackt und dann musste er nochmal den Wehrdienst in Ungarn leisten. Und als Mann musste man sich entscheiden. Ja, ich habe gesagt, ich behalte die Slowakische. Und mein Vater, jetzt mach keinen Schmarrn. Und dann sind wir nach Bonn gefahren, aha, zur Botschaft und haben dann den Austritt praktisch erklärt. Aber ich sag ganz ehrlich, jetzt mit der Zeit, weil sich die Gesetze geändert haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich auch die slowakische Staatsbürgerschaft wieder beantrage.
Also das ist ja eine tolle Geschichte mit diesem Reisepass und ganz interessant und umso wichtiger oder schöner ist es ja, dass Sie sich so mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Und als Chronist der Karpatendeutschen konnten Sie unlängst auch sehr stolz sein, weil Ihr Artikel, warum ist es so wichtig, Zeitzeugen zu befragen, im Karpatenblatt von 2022 zusammen mit Originalfotos und der Originaleinbürgerungsurkunde Ihres Vaters in das Zeitzeugenarchiv von Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin aufgenommen wurde. Und jetzt habe ich aber gesehen, auch Ihre kulinarischen Ideen, weil das ist ja auch einer der Gründe, warum Sie heute hier bei uns sind, haben Sie für diese Sachen sogar von der finnischen Botschaft in Deutschland eine Auszeichnung oder ein Präsent bekommen. Was war denn da los?
Ich hatte letztes Jahr im Februar, weil es aktuell ist für Fasching und so weiter, die finnischen Laski Eispulat, ein Rezeptartikel geschrieben fürs Karpatenblatt, hatte das, weil ich halt Finnland auch kenne aus eigenen Besuchen und ich hatte mal eine finnische Freundin und mein bester Freund ist Finne, war ich natürlich auch dort und Finnland hat eine deutsche Minderheit, was viele gar nicht wissen. Die geht auf die Hansezeit zurück. In Viborg, was jetzt in Karelien jetzt zu Russland gehört, gab es von der Hansezeit eine große deutsch-finnische Minderheit und natürlich auch in Helsinki gibt es eine. Mhm. Seit dem 19. Jahrhundert, da gibt es auch deutsche Kirche, evangelische Altersheim, Bibliothek und auch eine deutsche Gemeinschaft und auch ein deutsches Restaurant, wo ich schon auch war. Und ja, ich finde das halt sehr interessant und es ist eigentlich ein Festtagsbrötchen aus Schweden, kam nach Finnland, wurde immer beliebter, da habe ich halt dann meinen Artikel drüber gemacht und hatte dann so die, ja, verrückte Idee, ein neues Gruß an die Botschaft zu schicken mit diesem Artikel und hatte dann, ich glaube, 2-3 Stunden später hatte ich schon eine Antwort vom Presserat mit einem Gruß vom Botschafter, vielen Dank und dass sie das halt eine ganz tolle Sache finden und wollten mir dann gerne ein finnisches Kochbuch schenken als das Dankeschön.
Ist ja wunderbar. Also haben wir jetzt sogar nicht nur eine karpatendeutsch-slowakische Sendung, sondern noch ein bisschen Finnland mit drin.
Ja, international eben, so wie ich auch bin.
Slowakei international, ja? Und so wie Sie sind. Aber nun mal ganz unabhängig davon, ob es um die schönen, kreativen Küchenmomente geht oder auch eben um die ernsthafte, manchmal auch schmerzhafte Arbeit als Chronist. Wie fühlt sich denn das an, in Bayern zu leben und sich mit slowakischen Themen zu befassen? Oder anders gefragt, zu Hause in Deutschland kommunizieren Sie denn da diese karpatendeutschen Bezüge auch mit Ihren Freunden oder Kollegen zum Beispiel?
Ja, teilweise schon, auch in der Arbeit natürlich. Manchmal, wenn man spricht, halt mal mit Kollegen oder so. Und ich bin da schon, stolz ist vielleicht das verkehrte Wort, aber ich habe halt eine große Achtung auf meine Wurzeln, auf die Leistung meiner Vorfahren, was die gemacht haben, was ich herausgefunden habe. Und wie gesagt, für mich war das nie ein Thema, das Deutsch-Slowakische zu verleugnen als Kind. Wir waren immer bei der Oma in Puttlein, sprich Podolenz in der Zips. Ich kenne es von Besuchen Anfang der 90er, als ich dann endlich meinen Führerschein hatte, weil ich dann auch natürlich die Hauptstadt endlich kennenlernen wollte, bin dann oft hierher gefahren und gewesen, habe mich mit meinem slowakischen Lieblingsonkel getroffen. Und ja, und umso älter ich werde und umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, verstehe ich auch oder weiß ich, also für mich war die Slowakei schon immer Heimat. Man mag das vielleicht verklärt nennen, weil ich hier noch nie richtig lang gelebt habe. Ich war aber über 2 Jahre in Prag und auch ein halbes Jahr in Pilsen, also Tschechoslowakei ist mir das natürlich schon auch ein bisschen ein Begriff. Wenn ich jetzt hier leben würde, würde ich vielleicht manches mit anderen Augen sehen, ist vielleicht verständlich, aber es ist und bleibt einfach die Heimat, also nicht Druhý domov, wie man im Slowakischen sagt, sondern die Heimat, weil Heimat ist für mich der Ursprung, wo die Wurzeln meiner Ahnen sind. Zu Hause bin ich aber in Deutschland, in Bayern, weil da lebe ich.
Und wir machen erstmal eine musikalische Pause. Der unvergessene Karol Duchoň war zwar kein Karpatendeutscher, aber ein Slowake, der auch ein paar Titel auf Deutsch gesungen hat. Hier also ein bisschen Retro, wie vom Winde verweht.
Wer weiß, was morgen ist, wo du morgen bist? Was du fühlst für mich, denn ich liebe dich. Bist du auch heut bei mir, du kannst nichts dafür. Wie vom Wind verweht. Niemand weiß, man glaubt, du liebst mich heiß und denkt, es ist alles gut. Doch seit heut fühl ich, bist du so weit, weißt du, wie weh. Glaube ich daran, dass sich's ändern kann, oh, denn es kann nicht sein, dass das Glück so vergeht, wie vom Wind verweht.
Radio Slowakei International.
Mein heutiger Studiogast Norbert Hecht aus München wirkt seit 2021 am Karpatenblatt, dem Magazin der Deutschen in der Slowakei, mit. Seine Recherchen als Autor und Familienforscher sind dabei mehr als nur die Befassung mit 800 Jahren Geschichte. Sie bewahren sein eigenes Erbe, wie auch das der Zipser Deutschen. Und das sind tolle, gründlich recherchierte und lebendig geschriebene Artikel zur Ahnenforschung oder zu Zipser Persönlichkeiten, aber auch liebevoll identitätsstiftende Rezeptbeiträge in der Rubrik Kochen mit dem Karpatenblatt. So, jetzt kommen wir nochmal auf die karpatendeutsche Küche zurück und auch auf unser Thema Ostern, dem wir uns ja heute noch widmen wollen. Da gab es beispielsweise einen karpatendeutschen Osterzopf, habe ich gelesen, und ein Rezept, was vielleicht zu Ostern passt, auch wenn es eher nicht deutsch oder slowakisch klang, nämlich türkische Eier. Da gibt's trotzdem auch einen Bezug, ne?
Ja, natürlich, weil Eier hat ja erstmal was mit Ostern zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, meine türkische Eier, das wäre doch bestimmt was. Und dann ist mir eingefallen, ja, natürlich, Bratislava wurde überhaupt erst durch die osmanische Bedrohung zur Gründungsstadt der Ungarn. Und habe mir gedacht, ja, die Kaffeehauskultur, die es ja auch in Bratislava noch gibt, verdanken wir ja auch den Türken. Ja, und dann dachte ich mir, man sieht wieder, wie international das ist. Und die Türken sind ja auch nicht seit gestern in Deutschland oder auch in Österreich und so weiter. Und da fügt sich das Ganze wieder zusammen. Und weil Ostern ist und das Ganze wieder eine besondere Geschichte hat, habe ich halt versucht, es wieder in diesen Bezug hineinzufassen.
Früher und auch noch heute in vielen Familien wurde und wird ja am Gründonnerstag traditionell grünes Gemüse gegessen oder grüne Kräuter. Und diese Tradition ist bereits seit dem 14. Jahrhundert belegt. Spinat, besonders in Österreich und Deutschland, grüne Kräutersuppen und Soßen, wie etwa die legendäre Frankfurter grüne Soße zu Eiern und Kartoffeln. Und jetzt ist ja auch noch die Bärlauchzeit. Also die Farbe Grün symbolisiert Frühling, Frische, Neubeginn und Hoffnung. Und nach so einem langen Winter liefern die ersten frischen grünen Triebe wichtige Vitamine, die als gesund und heilend galten und gelten und von der christlichen fleischlosen Fastentradition mal noch ganz abgesehen. Also was gibt es nun eigentlich bei Norbert Hecht in der bayerisch-karpatendeutschen Hechteria an Ostern oder vielleicht sogar speziell am Gründonnerstag?
Also an Ostern, natürlich habe ich auch im Karpatenblatt einen Rezeptartikel geschrieben, ein Osterzopf, das war Tradition, vor allem, wo ich noch klein war mit der Mama. Natürlich bei uns mit Rosinen. Ich verstehe nicht, wie manche die nicht mögen, aber gut, das ist halt Geschmackssache. Ja, und Grünen Donnerstag, da habe ich sogar extra was kreiert, extra für RSI habe ich mir die Freiheit genommen, weil ich mir dachte, ja, Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln oder Brot, das kann doch jeder, oder Haluschki mit Spinat. Da bin ich mal kurz in mich gegangen und habe die Inspiration spielen lassen und habe dann eine Suppe kreiert.
Das ist natürlich was zum Stolz sein, dass Sie, lieber Norbert, extra für uns und unsere Gründonnerstagssendung ein Rezept erfunden haben. Also ich glaube, andere Radiosender würden da ganz grün vor Neid. Jetzt verraten Sie uns doch bitte, wie heißt das Gericht und wie wird's vor allem zubereitet?
Ja, es ist eine grüne Suppe, bestehend aus Gurke und Avocado.
Grüne Gurke oder saure Gurke?
Nee, Salatgurke. Also man nehme eine Brühe. Man kann eine Gemüsebrühe nehmen oder eine Hühnerbrühe. Die Hechteria nimmt die Hühnerbrühe, selbstgemacht oder gekauft, erhitzt das Ganze und gibt dann auf 1 Liter Wasserbasis oder 1 Liter der Brühe einen Becher Sahne hinzu, lässt das Ganze abkühlen auf Zimmertemperatur. Währenddessen raspelt man mit der Reibe die Gurke klein und gibt die Avocado mit dem Löffel einfach in die Suppe. Wichtig ist dabei, dass die Suppe nicht mehr heiß ist, damit die Avocado und so weiter nicht braun werden kann. Und keine Sorge, das schmeckt auch lauwarm, das gehört auch so. Dann mit einem Mixer das Ganze pürieren. Dann hart gekochte Eier vorher machen. Am besten, wenn sich's ergibt, extra große kaufen, weil dann hat man ein bisschen mehr Spielraum mit dem Teller. Man nimmt 3 halbe Eier.
Also man nimmt, Sie sind auch noch Tellerdesigner.
Ja, man nimmt 3 halbe Eier, also man halbiert die gekochten Eier, gibt sie schön im Dreiklang auf den Teller, gibt die Suppe vorsichtig hinein, dass die Eier oben noch sichtbar sind, gibt gehackten Dill oben drüber und wichtig, man gibt noch Eismeergarnelen rein, weil das ist dann auch in der Fastenzeit erlaubt. Einmal für den Kick natürlich, damit es auch ein bisschen feiner, exklusiver ist, ist ja Radio RSI.
Danke,
das darf man sich
danke.
Dann auch am Gründonnerstag gönnen, weil das ist ja ein Lebewesen, das im Wasser lebt, kein Fleisch sozusagen. Und die 3 Eier stehen dann natürlich für die 3-Faltigkeit nochmal extra, damit das Ganze auch ein bisschen einen symbolischen Charakter hat. Aber weil das Ei mit der Suppe, mit der Sahne und den Garnelen, weil das Ganze unwahrscheinlich fein harmoniert und wurde von mir kreiert, für top befunden und als Geschenk nach Bratislava mitgenommen und auch für Sie an die lieben Zuhörer. Würde mich freuen, wenn Sie es ausprobieren. Vielleicht wird dann auch Ihre bucklige Verwandtschaft grün vor Neid, weil es keinen Spinat mit Brot gibt.
Also mein Gründonnerstagsmenü ist damit gerettet. Jetzt habe ich gerade so, als Sie erzählt haben und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja nicht sehen im Radio, wie Sie plötzlich ins Gestikulieren gekommen sind. Ich habe immer den Schneebesen und das Messer und den Kochlöffel vor mir gesehen. Jetzt haben Sie am Anfang der Sendung erzählt, die Mama hat Ihnen das Kochen beigebracht. Mhm. Haben Sie eigentlich Gelegenheit gehabt, auch mal für Ihre Mama mit Ihren eigenen Kreationen noch zu kochen?
Ja, natürlich. Also meine Mama hat dann immer gesagt, du kochst schon besser wie ich. Und dann habe ich dann gesagt, ja, das ist ja auch das Ziel eines jeden Schülers, besser als sein Meister zu werden. Und da fällt mir ein, ich weiß noch, ich habe mit 6 Jahren Suppe gekocht für die ganzen Kinder, für die ganze Nachbarschaft. geschafft. Es hat sich mal so ergeben. Jeder stellte fest, ich habe Hunger. Und dann sagte er, geh mal zu mir, ich koche was. Die haben alle nur blöd geschaut. Ja. Und dann habe ich halt eine Suppe gekocht. Und dann sind die ganzen Eltern gekommen und haben gesagt, ja, die haben erzählt, die Suppe war so gut. Und der Norbert hat gekocht mit 6 Jahren. Das kann ich gar nicht glauben. Sagt meine Mama, der kocht schon seitdem er 3,5 ist. Natürlich hat er die Suppe selber gemacht.
Das erinnert mich ein bisschen an meine Plinsen, die ich gebacken habe. Ich habe immer gesagt, Eierkuchen ohne Eier. Und habe damit dann meine Familie beglückt. Aber ob das wirklich so gut war, was ich da gemacht habe, das könnte nur noch meine Schwester oder mein Vater mir jetzt im Nachhinein. Aber die sind höflich, die werden sagen, es war fantastisch. Aha. Bei Ihnen war es wahrscheinlich wirklich fantastisch. Und jetzt kommen wir noch zu was ganz Fantastischem, wenn Sie mögen. Sie schreiben ja auch manchmal ein paar Zeilen. Sie haben ja mal im Vorgespräch gesagt, das ist für Sie so eine Art Ausgleich für die Psyche, für die Seele. Und ich würde mich ja freuen, wenn wir noch eine kleine Kostprobe Ihrer Dichtkunst hätten, die möglicherweise sogar jetzt zur Jahreszeit passt.
Ja, gerne. Gerade wenn Frühjahr ist, dann die ersten Blümlein, mache ich immer ganz gern Fotos. Dann hatte ich einmal eine weiße Blüte gesehen, habe dann ein Foto gemacht. Erst nachher habe ich gesehen, dass da schon eine Ameise drauf war auf dieser Blüte. Und dann spontan habe ich halt ein paar Reime geschrieben. Die weiße Ameise. Auch die Ameise ist mal lüstern, darum sie tut flüstern, wenn sie geht ganz leise und erregt denkt, oh, wie mich lenkt diese Blume, diese weiße.
Wunderbar. Danke, lieber Norbert Hecht, dass Sie bei uns im RSI-Studio waren. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und frohe Ostern und das natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für heute verabschieden sich aus der SDWR-Rundfunkpyramide Bratislava vom Mischpult Peter Rusniak und vom Mikrofon Kai Zeisberg. Auf Wiederhören. Dopočutja.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Jedna stava, veci krásne mená.